The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 4. September. Alternativlos. Dieses Wort hat Angela Merkel genutzt, um zu erklären, warum sie ihre Politik nicht erklärt. Nun, 3 Jahre nach dem Ende der Merkel-Regierungszeit, scheint sich Olaf Scholz das Argument des Alternativlosen auf Wiedervorlage gelegt zu haben. Auf die Frage, warum es in der Ampel so schlecht laufe, ist neuerdings aus dem Kanzleramt zu hören, man werde sich an lagerübergreifende Dreierkonstellationen gewöhnen müssen. Gespickt mit dem Verweis, die CDU habe Jamaika ja noch nicht mal hinbekommen. Die Botschaft dahinter: Mag auch die jetzige Regierung nicht funktionieren, unter einer neuen wird es nicht besser sein. Das Dysfunktionale wird für alternativlos erklärt. Eine Lesart, die sich in Ansätzen auch in deutschen Medien findet. So heißt es bei den Kollegen der FAZ unter dem Titel »Der blinde Fleck des Ampelbashings«:
Die vehemente Kritik an der Bundesregierung verkennt, dass künftige Koalitionen kaum harmonischer werden dürften. Eine ideologisch geschlossene Regierung wird es so schnell nicht mehr geben.
Und die Süddeutsche schreibt, der Niedergang der Ampel offenbare eine neue chaotische Normalität. Ja, es ist gut möglich, dass lagerübergreifende Konstellationen das neue Normal sind, wie sich gerade in Thüringen und Sachsen zeigt. Das heißt aber nicht, dass auch das Chaos zwangsläufig zur Normalität wird. Das Durcheinander in der Ampel jedenfalls ist vor allem ein selbstangerichtetes.
Die Ampel steht. Eine Koalition auf Augenhöhe mit 3 Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes. Wir wollen mehr Fortschritt wagen.
Trotz dieser schönen Worte des Aufbruchs, die internen Konflikte, die die Koalition heute zu zerreißen drohen, waren schon damals angelegt. Doch anstatt sie in den Koalitionsverhandlungen auszutragen, hat die Ampel sie mit Geld zugeschüttet. Und so bekam jeder, was er wollte. Die FDP die Beibehaltung der Schuldenbremse und das Nein zur Steuererhöhung. Die SPD das Bürgergeld, die Grünen den Klimafonds. Das nötige Geld beschaffte sich die Ampel mit haushalterischen Tricksereien, die von Karlsruhe für verfassungswidrig erklärt wurden. Die Mittel brachen weg und die Konflikte brachen auf.
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus.
Wenn das, was dabei rumkommt, so schlecht zusammengezimmert und kommuniziert wird wie das Gebäudeenergiegesetz oder wenn Neuregelungen zu mehr negativen als positiven Effekten führen, wie es beim Bürgergeld der Fall ist, dann hat das nichts mit unterschiedlichen Ideologien in der Koalition zu tun, sondern schlicht und einfach mit schlechtem Regierungshandwerk. Regierungshandwerk ist übrigens auch, einen Haushaltsentwurf auf die Beine zu stellen. Obwohl der Entwurf für den kommenden Haushalt vom Kanzler persönlich ausgehandelt wurde, 80 Stunden haben Scholz, Lindner und Habeck zusammengesessen, musste dieser Entwurf nochmals nachverhandelt werden. Von der Regierung beauftragte Gutachter hatten nämlich verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. Nur den Hammer zu schwingen reicht eben nicht. Man muss den Nagel auch auf den Kopf treffen. Oder, um es mit Robert Habeck zu sagen:
Boah, wie soll ich sagen? Ist halt so, ne?
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang versucht im Interview den Sinkflug der Ampel zu erklären und sie fordert beim Thema Migration,
dass wir uns in Zeiten wie diesen die Kraft der Differenzierung weiter zutrauen.
Anne Schwedt in New York analysiert wichtige Neuigkeiten von Tesla. Außerdem geht es um Schweden, das sich gegen die Hollywoodisierung der Eheschließung wehrt, und um eine kulinarische Legende, die heute Geburtstag feiert. Die Ampel schüttelt sich immer noch nach der kollektiven Watsche vom Sonntag. Nicht nur SPD und FDP wurden abgestraft von den thüringischen und sächsischen Wählern, auch die Grünen bekamen eine Abfuhr. 5,1% in Sachsen und 3,2% in Thüringen. Schlimmer geht es kaum. Woran die Schlappe ihrer Meinung nach nicht lag, das sagte Parteichefin Ricarda Lang in der ARD am Wahlabend.
Aber Frau Lang, ich hatte Sie nach dem Sicherheitsbedürfnis gefragt und daran anschließend die Frage, ist die grüne Migrationspolitik heute Abend hier in Sachsen und Thüringen nicht klar gescheitert?
Nein, denn ich glaube nicht, dass das Thema ist, das die Menschen hier am meisten umgetrieben hat.
Aber woran lag es dann? Nun, Antworten gibt es jetzt von Ricarda Lang. Guten Morgen, Frau Lang.
Hallo, guten Morgen.
Frau Lang, die Grünen sind in Thüringen aus dem Landtag geflogen. In Sachsen sind sie nur knapp reingekommen. Sie, Frau Lang, haben die CDU mitverantwortlich für dieses schlechte Abschneiden gemacht, weil die CDU das Feindbild Grüne gepflegt habe. Bei mir erweckt diese Aussage von Ihnen den Eindruck, dass Sie den Wählerinnen und Wählern nicht allzu viel eigene Meinungsbildung zutrauen, wenn Sie glauben, scharfe Kritik von Seiten der CDU genügt, um die Wähler davon abzuhalten, grün zu wählen.
Sein eigenes Ergebnis ist erstmal jeder verantwortlich, das ist keine Frage. Und wir Grüne müssen uns auch an der eigenen Nase fassen, sowohl als Teil dieser Bundesregierung, die es offensichtlich nicht geschafft hat, den Menschen die nötige Stabilität zu geben, als auch ganz konkret als Partei, wenn wir zum Beispiel auf junge Wähler schauen, die offensichtlich nicht mehr das Vertrauen haben, dass wir für ihre Interessen kämpfen. Was ich damit gemeint habe, ist, dass wir gerade sowas wie einen Umbruch des Parteiensystems erleben. Im Osten vielleicht wie unter dem Brennglas, aber das betrifft uns in ganz Deutschland. Wir haben eine Situation, wo die Parteien, die Teil der Regierung sind, alle massiv an Vertrauen verloren haben, davon aber fast gar nicht die demokratische Opposition, also die Union, profitiert hat, sondern ganz im Gegenteil rechtsextremen Populisten.
Aber Ihre Analyse ist ja nicht ganz richtig. Also die CDU gehört eindeutig zu den Wahlgewinnern. In Sachsen ist Michael Kretschmer stärkste Kraft geworden. In Thüringen hat die CDU zumindest deutlich zulegen können, wohingegen Sie zu den Wahlverlierern gehören. Und ist es nicht ein bisschen wehleidig, jetzt auf die CDU zu zeigen?
Ach, mir geht es da gar nicht darum zu sagen, die sind gemein zu uns Grünen. Ganz ehrlich, ich bin nicht aus Zucker. Und worum es aber schon geht, ist, welche Art des Wahlkampfs führen wir? Und da steht die Union gerade vor so einer Weggabelung. Ich würde sagen, die klassischen Werte, die Angela Merkel über Jahre hinweg geprägt hat. Oder die Frage, distanziert man sich ihr vor allem davon und macht diese Distanzierung auch zum Alleinstellungsmerkmal. Und diesen Wahlkampf hat ja insbesondere Michael Kretschmer stark geführt. Die Abgrenzung, das Beschimpfen des Koalitionspartners, das Pflegen von Feindbildern an dieser Stelle.
Naja, Sie sagen beschimpfen, man kann doch auch sagen, Kritik im Wahlkampf kämpft nun mal jeder für sich.
Ach, ist ja was anderes, ob ich eine inhaltliche Kritik habe. Ich nehme ein Beispiel aus Thüringen, ob ich dort ein Plakat mache, Grillen muss erlaubt bleiben. Ja, wer zum Teufel will das Grillen verbieten? Das ist doch Schwachsinn.
Sie fühlen sich offenbar damit aber angesprochen.
Naja, wir sollten doch einfach keine Schwachsinnsdebatten führen, sondern die pro Debatten über die Probleme im Land, übrigens auch die Probleme, die es auf Landesebene dort zu lösen gilt. Und ich glaube, dass dieser Versuch, in den Wettstreit mit den Populisten zu gehen und damit denen Stimmen abzuluxen, das glaube ich sogar, dass das Ziel war, nicht funktioniert hat. Und dass, wenn man vergleicht, wie schwach gerade die Ampelparteien dastehen, davon sehr, sehr wenig zur Union gegangen sind.
Sie haben der CDU unterstellt, dass sie mit ihrem Vorgehen die Populisten stärkt. Frau Lang, machen Sie es den Populisten nicht auch sehr leicht, wenn Sie nach den Wahlen auf die Frage, ob die grüne Migrationspolitik in Sachsen und Thüringen gescheitert sei, antworten, ich zitiere, nein, denn ich glaube nicht, dass das Thema ist, das die Menschen hier am meisten umgetrieben hat. Alle Umfragen nach der Wahl und auch vor der Wahl ehrlicherweise haben gezeigt, dass das eines der entscheidenden Themen ist.
Natürlich war das, und das habe ich ja auch in den Interviews rund um die Wahl gesagt, ein Thema, das sehr viele Menschen umgetrieben hat. Insbesondere rund um Solingen sind die Themen innere Sicherheit und auch Zuwanderung in den Fokus gerückt. Mir ging es darum, dass ich nicht viel davon halte, am Ende zu sagen, das war das eine wahlentscheidende Thema. Übrigens auch nicht bei anderen Themen, wenn wir zum Beispiel auf Friedenspolitik schauen, da man das natürlich immer sich damit so einfach macht. Wenn wir jetzt auf die Migrationspolitik gucken, was mein grüner Ansatz ist, und ich glaube eigentlich einer, den wir in dieser Zeit auch brauchen, ist, dass wir uns in Zeiten wie diesen die Kraft der Differenzierung weiter zutrauen. Also sehr klare Kante und absolute Härte bei islamistischen Straftätern. Das fällt mir null schwer zu sagen, auch sonst keinem Grünen. Die wollen wir hier nicht haben. Wir wollen vor denen geschützt werden. Und gleichzeitig nicht den großen Teil an Menschen, die auch aus Syrien oder Afghanistan geflohen sind, unter Generalverdacht zu stellen, auch weil wir die ja im Kampf gegen den islamistischen Terror brauchen. Und das ist eine grüne Linie in der Migrationspolitik, die sich weder vor den Problemen wegduckt, noch am Ende die Probleme so verhetzt, dass wir am Ende die Gesellschaft damit spalten.
Was mir aufgefallen ist, dass nach dem Attentat von Solingen alle drei Ampelparteien gemeinsam Dinge beschlossen haben, über die es zuvor großen Dissens gegeben hat. Also die FDP hat jetzt ein Messerverbot mitgetragen, das sie zuvor abgelehnt hat. Und die Grünen sind nun bereit, Kürzungen bei den Sozialleistungen für sogenannte Dublin-Fälle, also Asylsuchende, die bereits in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben und daher hier kein Bleiberecht in Deutschland haben, hinzunehmen. Was waren die Beweggründe für die Grünen und auch für Sie, Frau Lang, Ihre Position zu verändern?
Also zum einen, wenn wir ganz konkret über die Dublin-Fälle sprechen, ist das in großen Teilen in der heutigen Rechtslage schon möglich.
Aber es ist nicht angewendet worden. Da sind wir bei der Debatte, wie Sie sie auch bei der Bezahlkarte geführt haben. Da haben die Grünen sich erst dazu bekannt, auf Bundesebene eine Bezahlkarte einführen zu wollen, um dann nachher zu erklären, dafür bräuchte es aber keine eigenen Gesetze, sondern jedes Land könne tun, wie es das wolle. Das klingt jetzt wieder genauso.
Nö, es geht darum, dass das bestehende Recht durchgesetzt wird. Und ehrlicherweise, darauf haben auch die Bürgerinnen und Bürger auch einen Anspruch, dass die Gesetze, die wir haben, dann am Ende in der Realität auch tatsächlich wirken. Ich glaube nicht, dass es arg viel bringt, jeden Tag zu sagen, hier kommt ein neues Gesetz, hier kommt ein neues Gesetz, wenn gleichzeitig die Menschen sich zu wenig darauf verlassen können, dass die Sicherheitsbehörden in der Lage sind, die dann auch wirklich umzusetzen.
Aber braucht es dafür erst Solingen, damit die Ampel dieses Thema jetzt angeht?
Das Thema gehen wir seit mehreren Monaten an. Wenn ich an die Gesetze denke, die wir verabschiedet haben, unter anderem das Rückführungsverbesserungsgesetz, an ein neues europäisches Asylsystem, ist es wirklich relativ absurd. Und ich habe die Frage ein paar Mal auch gehört nach den Wahlen gestern, sind jetzt die Grünen eigentlich mal bereit, sich zu bewegen? Also sorry, wir haben sehr viele Gesetze in diesem Bereich beschlossen. Die müssen umgesetzt werden. Da gibt es einen großen Frust, weil das häufig nicht passiert. Das müssen wir ändern zwischen Bund und Ländern. Aber dass da nichts passiert ist, ich glaube, das geht sehr an der Realität vorbei.
Auf die Realität, die da ist, reagieren zumindest auch die Bundesbürger. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, 80% der Bürger sind mit der Arbeit ihrer Regierung nicht zufrieden. Und wenn ich mir Ihren Co-Parteivorsitzenden anhöre, der gesagt hat, die Ampel sei ja eh nur eine Übergangsregierung, und wenn ich mir Robert Habeck anhöre, der auf den jüngsten Haushaltsstreit antwortet mit einem Schulterzucken, ist halt so, habe ich den Eindruck, dass die Grünen ein wenig resigniert haben?
Nein, resigniert überhaupt gar nicht. Wir haben Verantwortung übernommen vor 3 Jahren und wir stehen weiterhin zu dieser Verantwortung. Gleichzeitig haben wir uns entschieden, jetzt nicht wieder irgendwelche Durchhalteparolen rauszuhauen. Die Ampel muss besser zusammenarbeiten, die Ampel muss nur besser kommunizieren, weil ehrlich gesagt, das kann doch niemand mehr hören im Land.
Also ist Ihre neue Linie, wenn ich Sie unterbrechen darf, wir sind auch froh, wenn es vorbei ist?
Nein, sondern ehrlich zu beschreiben, welche Probleme wir gerade haben. Denn wir haben eine Zeit, die schon von sehr großer Verunsicherung geprägt ist. Das merkt man auch bei den Wahlen, sei es bei innerer Sicherheit, aber auch zum Beispiel bei sozialer Sicherheit. Wo klar ist, dass das Vergangene irgendwie vorbei ist. Die Ära Merkel, die für viele Menschen bei allen unerledigten Hausaufgaben, die es gab, zum Beispiel der Gasversorgung, doch mit großer Stabilität und Sicherheit verbunden war. Wir sind vieles angegangen seitdem, sei es Infrastruktur und Energieversorgung, aber wir haben es nicht geschafft, als Regierung eine neue Stabilität zu schaffen. Und das ist, glaube ich, erstmal etwas, was man anerkennen muss. Wir sind bereit, daran auch was zu ändern und zusammenzusetzen. Versprechungen möchte ich an der Stelle nicht machen, wenn ich mir manches anschaue, was in den letzten Tagen auch von den Koalitionspartnern kam. Was wir aber schon als Aufgabe sehen, innerhalb der Regierung, aber auch darüber hinaus, ist, dass wir wieder positiver beschreiben, wo es eigentlich hingehen soll.
Aber Frau Lang, Beschreibungen von dem, wie es sein soll, wo es hingehen soll, helfen nach 3 Jahren Regieren wenig weiter, sondern es geht doch darum, was sie an Taten bieten, was diese Regierung tatsächlich verändert, anstatt zu beschreiben, was sie verändern will.
Zum einen gibt es da einiges, was wir uns noch vorgenommen haben und das sollte jetzt auch schnell umgesetzt werden. Und gleichzeitig gibt es Themen, da ist relativ klar, ich möchte mal eins nennen, die Schuldenbremse, die muss aus unserer Sicht reformiert werden. Sie gibt gerade nicht den Spielraum für die Investitionen, die notwendig wären.
Das wird in dieser Regierung aber nicht passieren, das wissen Sie auch.
In den nächsten Monaten möglich ist, mit Christian Lindner, ziemlich unwahrscheinlich. Finde ich es trotzdem wichtig, dass wir für politische Mehrheiten dafür kämpfen. Und das heißt auch als Grüne beschreiben, in welche Gesellschaft wollen wir leben. Ich würde sagen, eine, wo wir füreinander da sind, wo wir wirtschaftlich vorne sind und wo wir in das investieren, was für alle gut ist, Bildung, Gesundheit und auch Klimaschutz. Und dafür wieder zu werben, auch als Grüne eigenständig, ich glaube, das ist schon etwas, was auch unsere Wählerinnen und Wähler erwarten. Denn am Ende ist Politik auf der einen Seite immer Kompromiss, gar keine Frage. Das ist ein bisschen das Schmiermittel der Demokratie, insbesondere wenn eine Regierung ist. Es ist aber auch das klare Formulieren und dann das Werben für politische Mehrheiten.
Das, was Sie gerade gesagt haben, liebe Frau Lang, dem würde wahrscheinlich noch nicht mal Friedrich Merz widersprechen wollen. Frau Lang, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Tag Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es endlich mal wieder gute Nachrichten von Tesla. Welche, das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, Tesla konnte im August die beste Performance in diesem Jahr abliefern. Und es war auch dringend nötig. Das Jahr verlief ja bisher echt nicht so gut, vor allem wegen der starken Konkurrenz in China. Und genau da konnte Tesla im August jetzt abräumen. 37% mehr verkaufte Fahrzeuge im Vergleich zum Juli. Verglichen mit vor einem Jahr ging der Absatz aber leicht zurück. Es lag aber wahrscheinlich jetzt nicht nur an Tesla. Der August schien generell echt gut gewesen zu sein in China. Auch der Hauptkonkurrent BYD konnte seinen Absatz um 35% steigern. Und mal im direkten Vergleich, Tesla verkaufte 63.000 Fahrzeuge, BYD über 370.000. Was den Markt da unter anderem antreibt, ist, dass immer mehr Menschen auch in kleineren Städten auf E-Autos umstellen. Außerdem gibt es zurzeit zinsfreie Kredite für E-Autos. Ab nächstes Jahr plant Tesla auch ein neues Modell mit 6 Sitzen in China. Auch das könnte die Nachfrage wieder antreiben. Was die Anleger hier in den USA aber vor allem interessiert, ist, ob Tesla nächsten Monat jetzt endlich sein Robotaxi vorstellt. Gestern schloss die Tesla-Aktie mit einem Minus von 1,6%.
Anne, und wie ist die Börse sonst in den September gestartet?
Echt düster, Dagmar. Die Rezessionssorgen haben wieder Überhand genommen. Der Dow Jones fiel um 1,5%, der S&P 500 um 2,1% und an der Nasdaq ging es sogar um 3,3% nach unten. Auslöser waren schwache Wirtschaftsdaten. Der Einkaufsmanager-Index für den Wirtschaftssektor lag im Juli immer noch unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Analysten hatten da Besseres erwartet. Der Industriesektor macht ja in den USA gut 10% der Wirtschaftsleistung aus. Schlechte Nachrichten kamen zudem auch vom US-Bausektor. Die Bauausgaben sanken im Juli um 0,3%. Auch da hatten Analysten mehr erwartet. Ganz gespannt warten die Anleger jetzt auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Letzten Monat waren die ja echt schlecht ausgefallen. Von den Daten wird dann auch jetzt abhängen, wie hoch die Zinssenkung der Notenbank ausfallen wird.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass in Schweden darüber gestritten wird, ob beim Gang zum Altar zu viel Hollywood dabei ist. Der Brauch, um den es geht, die Brautübergabe. Ursprünglich von Katholiken und Protestanten praktiziert, war diese Tradition eigentlich nie Teil der schwedischen Hochzeitskultur. Denn die Kirche Schwedens ist lutherisch. Dort schreiten traditionell Braut und Bräutigam Seit an Seit zum Altar. In den vergangenen Jahren allerdings haben sich immer mehr schwedische Bräute gewünscht, an ihren künftigen Mann übergeben zu werden. Für diese Darreichungsform verantwortlich gemacht wird auch das Hollywood-Kino, das Romantik immer noch traditionell begreift. Wie etwa in dem Kultfilm Father of the Bride.
Who presents this woman in holy matrimony?
I do.
Eine schwedische Pfarrerin beantragte nun, die Brautübergabe wegen ihrer patriarchalischen Symbolik zu verbieten. Alter Schwede, wir wissen doch, bei einer Ehe, die lange halten soll, gilt, der Weg ist das Ziel. Ob nun an der Seite des Vaters, der Mutter, des Hundes oder des Bräutigams, dieses Prinzip sollte auch für den Gang zum Altar gelten.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Gericht, welches Altkanzler Gerhard Schröder schon George Bush servierte und mit welchem er sich kamerawirksam von seiner damaligen Frau Doris füttern ließ, immer noch kein deutsches Kulturerbe ist. Die Rede ist von der einen, der einzig wahren Currywurst. Heute feiert sie ihren 75. Geburtstag. Am 4. September 1949 soll Imbissbesitzerin Hertha Heuwer in Berlin-Charlottenburg das allererste Exemplar serviert haben. Mit einer Soße zusammengerührt aus Tomatenmark und Gewürzen. Die vorgegarte Brühwurst verbreitete sich in Kombination mit der neuartigen Soße schnell im ganzen Land. Neben Berlin ist sie besonders im Ruhrpott ein absoluter Renner. Dabei darf man bei der Bestellung eine Angabe niemals vergessen.
Eine Mit Darm und ein bisschen schärfer.
Ob mit oder ohne, die Geschichte der Currywurst ist eng mit der arbeitenden Bevölkerung verknüpft. Nicht ohne Grund wurde die Currywurst 28 Jahre lang zum beliebtesten Kantinengericht gewählt, bis sie schließlich 2021 von Spaghetti Bolognese vom Thron gestoßen wurde. Und nicht nur italienische Pastagerichte haben es auf die Currywurst abgesehen. Auch VW hatte sie vor 3 Jahren aus seiner Kantine auf dem Werksgelände verbannt, weil auf ein rein vegetarisches Angebot umgestellt wurde. Womit wir wieder bei Currywurst-Enthusiast Gerhard Schröder wären. Dem ging das zu weit, denn die Currywurst sei der, Zitat, Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters. Vor rund einem Jahr beendete VW dann auch das fleischfreie Experiment. Schließlich wusste schon Herbert Grönemeyer,
was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Ach, dann geben Sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für mein Schwager hier auch. Noch eine Currywurst. Oh Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst. Der Schaf ist die Wurst, Mensch, das gibt der Durst, die Currywurst. Bist du dann richtig blau, wird dir ganz schön flau von Currywurst. Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus voll Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke, Kerl, was ist das ne? Currywurst! Komm, Willi, Willi, bitte, bitte, komm, gib mich nach Hause, weil ich kriegst du, wenn ich so nach Hause komme. Willi, Willi, bitte. Du bist ein Kerl am Geschmack, Willi, Willi, komm, gib mich, bitte, Willi.